Na, guten Morgen auch von mir. Ich habe mich gerade eben gefragt, als Emily so schön von Gottes Licht gesungen hat, ob ich jetzt auch so gut von Gottes Licht reden kann. Das ist heute das Thema und ich will mit einer Geschichte aus meinem Leben beginnen. Und zwar war es schon 23 Jahre her ungefähr, da war ich mit einem guten Freund aus unserer Gemeinde, wir waren gemeinsam in der Jugend, wir waren im Urlaub in den Schweizer Bergen. Und als wir schon ein paar Tage da waren, dann haben wir gehört von einer Familie aus unserer Gemeinde, dass die auch ganz in der Nähe waren. Die waren nur 2,5 Kilometer von uns, das war am selben Berg gelegen, aber das war halt in den Bergen, das war nicht so einfach dahin zu kommen. Und da dachten wir uns, es wäre doch schön, die mal zu besuchen. Und haben die dann angerufen, haben gesagt, ja klar, wir wollen Gemeinschaft mit euch haben. Und so haben wir gedacht, wir wollen das mit einer Wanderung verbinden. Das kann man gut zu Fuß machen, die 2,5 Kilometer. Und wir hatten zwei Optionen. Entweder hätten wir der Straße entlang gehen können oder da war so ein schmaler Bergweg. Und die Straße, die wäre länger gewesen, es hätte wesentlich länger gedauert. Und vor allem hätte man am Anfang einige hundert Meter hinuntersteigen müssen, um überhaupt erst zur Straße zu kommen. Der Bergweg hingegen, der war viel kürzer. Klar, da ging es ab und zu ein bisschen hoch und wieder ein bisschen runter. Da gab es reißende Bergbäche, die man so auf schmalen Brücken überqueren musste. Da gab es nicht mal ein Geländer. Und klar, wenn man einen Fehltritt gemacht hätte, dann hätte man auch durchaus mal so 100 Meter in die Tiefe fallen können. Aber wir waren ja schließlich geübte Bergsteiger und ich habe den Weg gut gekannt. Und so haben wir uns entschieden, ja, wir nehmen den Bergweg. Das war für uns eindeutig und das hat sich auch gelohnt. Das hat sich als gut herausgestellt. Wir brauchten nicht mal 45 Minuten, um zu der Familie zu kommen und wir hatten einen schönen Tag mit denen. Wir wurden dann von denen zum Abendessen eingeladen, haben mit denen noch Spiele gemacht und als wir uns dann verabschiedet haben, war es schon nach 22 Uhr. Wir sind rausgekommen, es war schon dunkel und wir haben ohne uns Gedanken zu machen, dann uns wieder auf denselben Weg nach Hause gemacht. Am Anfang ging das noch, es war so ein Bergweg, die Wiese hoch, 2 Meter breit ungefähr, da war Kies. Und wir merkten schon, es war irgendwie ziemlich dunkel geworden. Nicht nur, dass es Nacht war, sondern es waren auch Wolken aufgezogen. Man hat nicht mal den Mond oder die Sterne gesehen. Aber auf dem Weg, auf der Wiese ging es gerade noch, weil man hat ja gemerkt, wenn man ins Gras kam, dann kommt man vom Weg ab, da kann man wieder zurück auf den Weg. Aber es blieb ja nicht so, dass der Weg immer auf der Wiese war, sondern wir kamen dann in den Wald. Da merkten wir ja, vorher hatten wir wenigstens noch die Lichter unten im Tal gesehen, die Lichter der Häuser im Tal und im Wald haben wir absolut gar nichts mehr gesehen. Und zudem wurde der Weg schmaler, der war nicht mehr 2 Meter breit, sondern vielleicht noch 50 Zentimeter. Da waren Wurzeln, da waren Steine und schon von Weitem haben wir dann den Bergbach gehört, den ersten reißenden Bergbach, den wir hätten überqueren müssen auf der schmalen Brücke, die nicht mal ein Geländer hatte. Und da haben wir gemerkt, dass zwischen den Bedingungen unseres Hinwegs und zwischen den Bedingungen unseres Rückwegs ein entscheidender Unterschied war. Es war der Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Den Hinweg, den hatten wir bei Tag, sind wir bei Tag gegangen und den Rückweg halt eben in der Dunkelheit. Es war derselbe Berg, es war dieselbe Strecke, aber dieser Unterschied zwischen Licht und Dunkelheit, der änderte alles. Der veränderte unseren Weg von einem völlig ungefährlichen Weg, zumindest für uns ungefährlichen Weg, in einen sehr gefährlichen Weg. Dieser Unterschied änderte unsere Orientierungsfähigkeit zu Orientierungslosigkeit und unsere Freude an der schönen Umgebung in Angst vor der gefährlichen Umgebung. Und damals wurde mir das erste Mal so richtig bewusst, was für einen Unterschied Licht macht von Finsternis. Und was hätten wir gegeben für nur ein bisschen Licht? Die Jungen unter euch haben jetzt vielleicht gedacht, ja, warum haben die nicht einfach das Handy genommen und das als Taschenlampe benutzt? Ja, vor 23 Jahren gab es noch kein Handy. Ja, wir waren wirklich in der Dunkelheit. Und wir sehen hier, Licht macht einen entscheidenden Unterschied. Und die Bibel sagt uns, Gott ist Licht. Gott ist Licht. Und wenn die Bibel uns das sagt, dann bedeutet das wohl auch, dass Gott einen entscheidenden Unterschied macht. Und das ist auch so, Gott macht einen entscheidenden Unterschied. Wir finden in der Bibel diese Aussage über Gott, die folgende Aussage. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Diese Aussage finden wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Und ich lese sie noch einmal. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wir sehen also, dass die Bibel Gott nicht nur als Licht bezeichnet, sondern sie macht auch einen Unterschied deutlich zwischen Licht und Finsternis. Sie zeichnet einen Kontrast. Und der offensichtliche Kontrast zwischen Licht und Finsternis, der eignet sich natürlich besonders gut, um solche Unterschiede, um extreme Unterschiede deutlich zu machen. Und so benutzt die Bibel dieses Bild von Licht und Finsternis in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Und so müssen wir uns fragen, wenn jetzt hier über Gott geredet wird, dass er Licht ist, oder gesagt ist, dass er Licht ist und keine Finsternis in ihm ist, wie müssen wir das dann verstehen? Was meint die Bibel, wenn sie sagt, dass keine Finsternis in Gott ist und dass er Licht ist? Was ist damit gemeint und welche Folgen ergeben sich für uns als Menschen daraus? Wie kommt Gottes Licht für mich als Mensch zum Ausdruck? Wo kann ich Gottes Licht erkennen? Und genau mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Ich beginne mal mit dieser Frage. Wie müssen wir das verstehen, wenn die Bibel sagt, dass Gott Licht ist und welche Folgen ergeben sich daraus? Die Bibel sagt also, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und wenn hier die Bibel sagt, dass Gott Licht ist, dann sagt sie nicht einfach, Gott ist irgendein Licht, das weit entfernt ist und vielleicht ein bisschen Licht gibt, so unpersönlich. Nein, hier wird von der Bibel gesagt, wenn Gott Licht ist, dann ist das eine Beschreibung. Dann ist das eine Beschreibung von Gottes Wesen, ein Bild. Es beschreibt Gottes Wesen. Aber da müssen wir uns fragen, was ist denn mit Licht gemeint und wofür steht Finsternis? Wenn wir in die Bibel schauen, dann kann Licht stehen für Pracht und für Herrlichkeit, für den Machtbereich des Guten, für Gottes Gegenwart, für Gerechtigkeit, für absolute Heiligkeit, das heißt völlige Abwesenheit von Sünde, für Autorität, für Lauterkeit, für Wahrheit, für Allgegenwart, für Allwissenheit und auch für die Liebe Gottes. Und Finsternis, das wird in der Bibel im Kontrast dazu gebraucht, es kann stehen für den Machtbereich Satans, für die Lüge, für Vergehen, für Sittenlosigkeit, eigentlich für jede Art von Sünde, für ein von Gott isoliertes Leben. Und Johannes fasst nun alle guten Eigenschaften von Gott zusammen und nennt sie Licht. Und dann fasst er alles zusammen, was im Geringsten schon nicht in Gott enthalten ist und sagt ihm Finsternis. Und dann stellt er diese beiden Gegensätze einander gegenüber, um uns zu sagen, dass Gott alles Gute und Vollkommene in sich vereint. Und es ist in Gott gar nicht zu finden, was auch nur im Geringsten nicht irgendwie gut ist. Ich habe mich gefragt, warum macht Johannes das nur so allgemein? Warum sagt er nur so, gibt er uns nur so eine allgemeine Beschreibung von Gott? Ich denke, er tut das bewusst, weil er weiß, dass unser menschlicher Verstand irgendwie begrenzt ist. Waldemar hat das vorher auch gesagt beim Abendmahl, wir werden vermutlich niemals ganz erfassen, was Jesus für uns getan hat. Und so ist es auch mit Gott. Der menschliche Verstand ist begrenzt, wir können Gott und sein Handeln, solange wir auf dieser Welt sind, nie ganz erfassen. Paulus bringt das auch zum Ausdruck, diese Tatsache auch zum Ausdruck, indem er Folgendes sagt. Er schreibt im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 33 Folgendes. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und wie unaufspürbar seine Wege. Paulus schaut hier genau auf Gottes Heilswirken zurück und er macht deutlich, wir können das mit unserem Verstand. Wir kämen nicht darauf. Wir können Gott mit unserem Verstand nicht begreifen oder erfassen. Und wenn wir das uns vor Augen halten, dann ist eben die Aussage von Johannes, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist, dass Gott alles Gute in sich vereint und dass gar nichts Böses in ihm ist, dann ist diese Aussage eigentlich ziemlich zutreffend. Und da müssen wir uns fragen, wenn Gott nun alles Gute in sich vereint, wenn er vollkommen gut ist, was heißt das dann für uns? Was heißt es für uns, wenn Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist? Ich glaube, die Bibel, wenn sie uns das sagt, dann will sie uns herausfordern, groß zu denken von Gott. Und erstaunlicherweise ist das auch der Schluss, zu dem Paulus kommt. Er sagt nämlich in den folgenden drei Versen, an den Versen, die ich eben gelesen habe, in den Versen 34 bis 36 im 11. Kapitel des Römerbriefes folgendes: Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben, damit es ihm vergolten werde? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Paulus schaut hier auf das Handeln Gottes zurück. Er kommt zum Schluss: Ich wäre nie darauf gekommen, wir können das nicht erfassen. Gott ist Licht, er steht am Anfang von allem, sagt Paulus hier. Alles, was jemals war, wurde von Gott geschaffen, und wir haben eben gerade gelesen, dass alles, was geschaffen wurde, dazu geschaffen wurde, um Gott zu verherrlichen. Und Paulus erkennt, dass Gott größer ist, als er jemals von ihm denken kann und vorstellen kann. Und was tut er? Er verherrlicht Gott. Er will groß denken von Gott. Er betet Gott an. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch an diesen Sommer, zumindest die, die in den Bibelstunden waren, weil da haben wir uns ja mit Hiob beschäftigt. Und das ist mir wieder in den Sinn gekommen. Hiob und seine Freunde, die haben lange über Gott diskutiert, über Gott und sein Handeln. Und am Anfang der Diskussion dachten sie alle, sie könnten Gott erklären. Sie dachten, wir wissen, wie Gott funktioniert, wir wissen, wie er handelt. Und dann diskutieren sie, und man merkt, wenn sie diskutieren, wenn man ihnen zuhört beim Diskutieren, sie kommen nicht weiter. Und dann zieht Hiob im 28. Kapitel des Buches so ein Fazit, ein Zwischenfazit. Und ich fasse es ganz kurz zusammen, was er dort sagt. Er sagt eigentlich zwei Punkte. Er sagt zum Ersten: Der Mensch ist nicht fähig, Weisheit zu erlangen. Der Mensch kann von sich aus Gott und den Lauf der Welt nicht mit seinem Verstand erfassen. Und das Zweite, was er sagt, ist: Weisheit ist allein in Gott zu finden. Gott hat alles in Weisheit erschaffen, und Gott erhält auch alles in Weisheit. Auch bei Hiob stellt sich also die Frage: Wenn wir Gott und den Lauf dieser Welt nicht mit unserem Verstand erfassen oder erklären können, wenn wir aber erkennen, dass Gott derjenige ist, der alles geschaffen hat und derjenige ist, der alles in seinen Händen hält, wozu fordert uns das heraus? Und Hiob gibt am ganzen Schluss von diesem 28. Kapitel, gibt er uns auch die Antwort darauf. Er schreibt nämlich in Kapitel 28, Vers 27, siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit, und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Also auch im Buch Hiob steht, dass wir Gott mit unserem Verstand nicht fassen können. Wir können ihn nicht verstehen. Aber wir können selber Weisheit bekommen, indem wir Gott fürchten, steht dort. Gott selber sagt uns hier: Wenn ihr Weisheit erlangen wollt, dann fürchtet mich und tut das Gute, was ich will, dass ihr es tut, und lasst das Böse sein, was ich nicht will, dass ihr es tut. Und wenn hier steht, dass wir Gott fürchten sollen, dann meint Gott nicht, dass wir Angst vor ihm haben sollen, sondern es geht so um die innere Haltung, wie wir Gott gegenübertreten. Denken wir könnten Gott auf Augenhöhe gegenübertreten? Denken wir könnten Gott sein Handeln vorschreiben? Oder wir könnten ihn gar herausfordern? Oder stehen wir oder knien wir mit offenen Augen und weit offenem Mund vor Gott und staunen über ihn, weil er so groß ist? Sind wir bereit, ihn nach seinem Willen zu fragen, weil wir erkennen, dass er derjenige ist, der alles in den Händen hält? Sind wir bereit, uns bedingungslos von seinem Licht führen zu lassen? Wenn die Bibel uns sagt, dass Gott Licht ist, dann hält sie uns Gottes vollkommenes Wesen vor Augen. Und auch sein Handeln, das auch vollkommen ist. Und wenn wir versuchen, dieses Licht zu erfassen, dann werden wir merken, wir können das eigentlich gar nicht. Die Bibel macht uns im Prinzip keine Illusionen. Wir werden in unserem Leben immer wieder auf Situationen treffen, in denen wir Gott und sein Handeln nicht verstehen. Vielleicht, weil wir etwas nicht bekommen, was wir uns wünschen. Oder vielleicht, weil wir etwas verlieren, was wir lieben. Oder vielleicht, weil wir Leid erleben, das sie uns nicht erklären können. Vielleicht, weil uns manchmal Gott ganz fern scheint. Es wird im Leben immer wieder Situationen geben, in denen ich oder in denen du auch Gott nicht und sein Handeln nicht verstehen wirst. Und irgendwie ist es offensichtlich, dass es nicht Gottes erstes Ziel ist, dass wir ihn bis ins letzte Detail verstehen. Was er will, ist etwas anderes. Er will, dass wir groß von ihm denken, dass wir ihm Ehrfurcht, in Ehrfurcht begegnen, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm gehorchen und das gerade auch dann, wenn wir ihn gerade nicht verstehen. Und ihr merkt schon, die Aussage, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, die hat direkte Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unser Leben. Wir könnten jetzt ein Experiment machen, könnt jetzt sagen, ich bin mal kurz ruhig und dann versuchen wir alle möglichst groß von Gott zu denken. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Ich sehe da einige Probleme. Ein mögliches Problem ist zum Beispiel, dass wir gar nicht so groß von Gott denken können, wie er tatsächlich ist. Egal wie groß wir von Gott denken, wir denken nie groß genug von Gott. Was machen wir mit diesem Problem? Ja, ganz ehrlich, das ist eigentlich gar kein Problem. Weil es sollte uns ja nicht frustrieren, dass wir nicht groß genug von Gott denken können, sondern es sollte uns motivieren, umso mehr, viel größer von Gott zu denken, als wir es bisher getan haben. Aber dann gäbe es noch ein weiteres Problem, wenn wir jetzt das Experiment jetzt hier im Gottesdienst machen würden, möglichst groß von Gott denken zu wollen. Und das ist ein tatsächliches Problem. Die Situation, die wäre nämlich künstlich. Sie wäre gestellt. Sie wäre nicht natürlich. Das große Denken, das beweist sich eben nicht in gestellten Situationen. Das beweist sich im Leben, im Alltag. Wir können nicht nur im Gottesdienst groß von Gott denken, sondern wir müssen in unserem Leben, im Leben von jedem Einzelnen von uns, müssen wir groß von Gott denken. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das ist ja schön, aber was heißt denn groß von Gott denken? Nun, oft kommt großes Denken von Gott in einer inneren Haltung zum Ausdruck oder auch im Vertrauen. Die Frage ist, wie denke ich in Situationen von Gott, in denen ich selber überfordert bin? Wie denke ich in Situationen von Gott, die ich selber nicht verstehe? Wie denke ich von Gott, wenn gerade überhaupt nichts so läuft, wie ich es geplant habe? Es kann aber auch heißen, wie denke ich von Gott, wenn gerade alles so läuft, wie ich es geplant habe? Bin ich auch dann mir noch bewusst, dass ich nicht ich es bin, der alles in der Hand hat, sondern dass es Gott ist, der alles in der Hand hält? Großdenken von Gott deckt also beide Seiten ab. Auf der einen Seite Vertrauen und Hingabe im Wissen, dass er alles in der Hand hält, auch dann, wenn es mir schlecht geht. Aber auch Demut und Hingabe im Wissen, dass er auch dann alles in der Hand hält, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und die Bibel, die nennt uns einige Menschen, die groß von Gott gedacht haben. Und ich habe mir überlegt, soll ich euch jetzt des Langen und Breiten erklären, was es heißt, groß von Gott zu denken? Und ich glaube, das kann ich nicht, ich kann lange erklären. Ich habe mich entschieden, ich will euch einige Beispiele nennen aus der Bibel. Das sind alles Personen aus der Bibel und ich will euch einfach drei Geschichten erzählen über drei Personen aus der Bibel. Ich habe nicht die Zeit, die Texte jetzt vorzulesen. Ich werde das nur zusammengefasst machen, aber ich ermutige euch, lest die Texte mal zu Hause und staunt darüber, wie diese Leute groß von Gott gedacht haben. Das erste Beispiel, das ich nennen möchte, ist Abraham. Abraham wurde von Gott eine große Nachkommenschaft versprochen. Der Mann wurde aber 99 Jahre alt und er hatte noch überhaupt keinen Nachkommen gehabt. Und dann geschah aber ein Wunder. Gott beschenkte ihn und seine Frau, wo sie eigentlich rein physiologisch, rein vom Körper her gar keine Kinder mehr hätten bekommen können, beschenkte sie mit einem Kind, mit Isaak. Das war der einzige Sohn, auf diesem Sohn war alle Hoffnung, dass Gott seine Prophetie erfüllen würde und sie zu einem großen Volk machen würde. Und dann dauerte es einige Jahre und dann verlangte Gott von diesem Jakob, dass er seinen einzigen Sohn Isaak opfern würde. Und dann ist ganz speziell, wenn wir die Reaktion von Abraham in der Bibel lesen. Wir könnten uns ja denken, dass jetzt Abraham fragt, ja, warum soll ich das tun? Aber wir lesen überhaupt nichts davon. Das Einzige, was wir lesen, ist, dass Abraham genau das tut, was Gott will. Er nimmt seinen Sohn und geht dahin, wo er ihn opfern soll. Und er will ihn opfern. Die meisten, nehme ich an, kennen die Geschichte. Isaak musste nicht geopfert werden. Gott griff ein. Aber wenn wir das Leben von Abraham anschauen und diese Situation betrachten, dann sehen wir, Abraham dachte groß von Gott. Er vertraute Gott, auch wenn er in diesem Moment überhaupt nicht verstand, was er da tun sollte. Ein weiteres gutes Beispiel in der Bibel ist Hiob. Hiob war ein reicher Mann, er war ein weiser Mann. In der Bibel steht, dass er gottesfürchtig war und Gott selber sagt über Hiob, dass er rechtschaffen war, dass er Gott fürchtete, dass er das Böse mied. Und ihm ging es gut, er hatte alles. Doch dann nahm ihm Gott alles. Von einem Tag auf den anderen verlor er alles, was er hatte. Er verlor sein Hab und Gut, er verlor seine Familie, er verlor seine Gesundheit. Das Einzige, was ihm blieb, war das nackte Leben. Und auch das hing noch am seidenen Faden. Wir lesen von ihm, dass er todkrank war. Hat Hiob diese Situation, das, was gerade passiert ist, verstanden? Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, er hat überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Aber erstaunlich ist seine Reaktion. Er macht zwei Aussagen. Zum einen sagt er, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Dann macht er andere Aussage. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Hiob dachte groß von Gott, auch wenn er überhaupt nicht verstand, was da gerade geschehen war. Und als drittes Beispiel möchte ich euch Daniel nennen. Daniel wurde als junger Mann, also er war vermutlich erst 13 Jahre alt, wurde er von Jerusalem verschleppt nach Babylon. Das war ganz weit weg. Und er musste dort dem König Nebukadnezar dienen. Die Leute in Babylon, die haben schnell gemerkt, dass das ein schlauer Kerl war. Und so wurde er oft dann, er galt als Weiser und wurde oft um Rat gefragt in schwierigen Situationen. Und dann kam es so weit, dass der König dort in Babylon einen Traum hatte. Und er verlangte dann von seinen Wahrsagern und Sterndeutern, dass sie ihm diesen Traum auslegen sollten. Aber er wollte nicht nur, dass sie den Traum auslegen, sondern er wollte, dass sie ihm auch den Traum zuerst nennen. Das war so quasi ein Test, ob sie ihn anlügen oder nicht. Und dann sind die Wahrsager und Sterndeuter vor dem König gestanden und haben gesagt, König, was du willst, das kann kein Mensch. Das kann niemand. Was du von uns verlangst, das kann kein Mensch. Da wurde der König wütend und er sagt, lasst alle Weisen in Babylon töten. Da kamen dann plötzlich die Soldaten auch zu diesem Daniel und wollten ihn töten. Daniel verstand offensichtlich nicht, was da ablief, aber er vertraute Gott und fragte die Soldaten, ja, warum soll ich getötet werden? Die erklärten es ihm und er sagte, gebt mir ein bisschen Zeit und dann werde ich euch den Traum des Pharaos auslegen. Er ging ins Gebet und Gott hat ihm den Traum des Königs gezeigt und auch die Bedeutung dieses Traumes. Und auch wenn wir Daniel anschauen, dann wird deutlich, Daniel verstand nicht, warum er plötzlich hätte getötet werden sollen. Aber gerade in dieser Situation ist er nicht verzweifelt, sondern hat groß von Gott gedacht. Er hat gedacht, was kein Mensch kann, das kann Gott. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, aber das sind ja alles große Männer und jetzt wollen wir sein wie diese großen Männer. Dann will ich euch darauf aufmerksam machen, dass diese große Männer waren, nicht weil sie besondere Fähigkeiten hatten, nicht weil sie besonders viel wussten, sondern weil sie groß von Gott dachten. Lasst uns also im Alltag groß von Gott denken und ich ermutige uns auch, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, wenn wir uns treffen, dass wir uns dazu ermahnen, groß von Gott zu denken. Gott ist gut und er ist vollkommen gut. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Darüber haben wir uns jetzt in dem ersten Teil Gedanken gemacht. Und ich hoffe, dass wir gleich im zweiten Teil der Predigt erkennen, dass Gottes Licht eben in die Finsternis scheint. Gottes Licht, das scheint in die Finsternis. Und wenn ich sage, dass Gottes Licht in die Finsternis scheint, dann ist wieder die Frage, ja, was ist denn hier mit Finsternis gemeint? Und der Zustand der Welt, in der wir leben, der Zustand auch des natürlichen Menschen, der wird von der Bibel mit Finsternis bezeichnet, als Finsternis bezeichnet. Und Paulus selber schreibt in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir leben also, wenn wir in dieser Welt leben, mitten in der Finsternis. Die Welt, die uns umgibt, ist Finsternis und der natürliche Mensch, der auf dieser Welt lebt, ist Teil von dieser Finsternis. Und wenn wir uns mit dem Licht auseinandersetzen, ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass der natürliche Mensch, dass der eben nicht Licht ist. Und dass wir uns auch daran erinnern, warum das so ist. Ich glaube, grundsätzlich wissen wir das alle, aber es tut von Zeit zu Zeit gut, sich wieder daran zu erinnern. Na, warum ist es denn so? Warum ist der natürliche Mensch nicht Licht und warum ist die Welt, die uns umgibt, Finsternis? Und die Ursache, die liegt ganz am Anfang der Weltgeschichte. Und ganz am Anfang der Bibel wird auch davon berichtet. Es wird berichtet, dass Gott diese Welt erschaffen hat, dass Gott die Tiere erschaffen hat, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Und es wird berichtet, dass alles, was Gott gemacht hat, sehr gut war. Der Mensch, der durfte damals mit Gott zusammen in dieser sehr guten Schöpfung leben. Der Mensch durfte im Licht leben. Er selber war im Licht und die ganze Schöpfung war Licht. Und Gott stellte den Menschen nur eine einzige Bedingung für das Zusammenleben in diesem Licht. Und die lesen wir in 1. Mose 2, die Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, musst du sterben. Es wird hier also deutlich, dass der Mensch im Licht Gottes leben durfte, bedeutete, dass er auch ewiges Leben in Aussicht hatte. Wir sehen hier, dass die Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Gottes der Tod keine Macht hat. Aber diese Bedingung, die Gott gestellt hat, die macht uns auch deutlich, dass es eben Folgen haben würde, wenn sich der Mensch nicht an diese Bedingung hielt, nämlich den Verlust dieses ewigen Lebens. Ungehorsam gegenüber einem Gebot Gottes bedeutete die Verurteilung zum Tod. Und wenn wir uns noch einmal daran erinnern, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm ist, dann wird auch klar, warum das so ist. Wenn nämlich der Mensch gegen das Gebot Gottes rebelliert, dann wendet er sich von Gott ab. Und wenn er sich von Gott abwendet, dann wendet er sich vom Licht ab. Und wenn er sich vom Licht abwendet, dann wendet er sich auch immer hin zur Finsternis. Und wenn sich der Mensch aber zur Finsternis zuwendet, der Finsternis zuwendet, auch wenn es nur ganz wenig ist, dann ist Gemeinschaft mit Gott nicht mehr möglich. Denn bei Gott ist keine Finsternis. Wir haben gelesen, es ist gar keine Finsternis bei Gott. Und Gott ist Licht. Er kann keine Kompromisse machen mit der Finsternis. Er kann keine Gemeinschaft haben mit der Finsternis. Ich denke, wir wissen alle, was danach geschehen ist. Die ersten Menschen, die ließen sich von der Schlange, vom Teufel verführen. Sie wären gerne so gewesen wie Gott. Sie hielten sich nicht an das Gebot Gottes und die logische Folge daraus, die war dann Trennung von Gott. Gott war danach immer noch Licht und er ist es immer noch. Aber der Mensch, der sich der Finsternis zuwandte, der musste nun mit den Konsequenzen seines Handelns leben. Und die logische Konsequenz seines Handelns war Finsternis, war Trennung von Gott. Die Bibel sagt uns klar, dass diese Finsternis nicht nur diese ersten beiden Menschen betraf, sondern dass sie alle Menschen und die ganze Welt betrifft. Paulus beschreibt das im Römerbrief folgendermaßen. Römer 5, die Verse 12 bis 14. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams. Das scheint jetzt vielleicht reichlich kompliziert zu sein, aber die Aussage ist nicht so schwer. Die Übertretung von Gottes Gebot wird hier Sünde genannt. Und Paulus macht deutlich, von der Sünde Adams sind alle Menschen betroffen. Es werden alle Menschen zu Sündern, sie sind vom Charakter her Sünder. Auch wenn sie selber vielleicht gar nicht gesündigt haben, sagt hier Paulus. Denn die Sünde Adams, die überträgt sich automatisch auf alle Menschen. Die Verurteilung zum Tod, die überträgt sich auf alle Menschen. Der Mensch, der ist in der Finsternis, er ist getrennt von Gott. Und die Frage, die sich von da an den Menschen gestellt hat, ist, wie kommen wir zurück zu Gott? Etwas später, dann bei Mose, gab Gott den Menschen das Gesetz. Ganz viele Gebote, die dem Menschen sagen sollten, wie er vor Gott richtig zu leben hatte. Die Frage des Menschen war immer noch, wie komme ich zurück zu Gott? Die Menschen stellten sich dann die Frage, kommen wir zurück zu Gott, wenn wir all seine Gebote halten, wenn wir gut leben? Die Bibel sagt uns deutlich nein. Nein. Bibel sagt, wir als Menschen können von uns auch aus, aus unserer Kraft, nicht zurückkommen zu Gott. Wir haben es zwar geschafft, die Brücke zu Gott abzubrechen, aber eine neue Brücke zu schlagen, hin zu Gott, das ist, wird dem Menschen nie gelingen, aus eigener Kraft. Die Bibel sagt, dass Gott dem Mose die Gesetze nur gegeben hat, dass die Menschen erkennen, dass wir Menschen erkennen, dass wir von uns aus vor ihm nicht bestehen können. Und Paulus formuliert es ebenfalls im Römerbrief folgendermaßen. In Römer 3, Vers 19 und 20 schreibt er: Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir als Menschen können versuchen, so gut zu leben, wie wir wollen. Wir können versuchen, alle Gebote einzuhalten, die Gott uns gegeben hat. Und die Bibel sagt, wenn wir versuchen, durch gute Taten, durch das Einhalten von Gottes Geboten gerecht zu werden, dann werden wir dabei nur erst recht erkennen, dass wir es selber nie schaffen werden. Wir werden erkennen, dass wir Sünder sind, die Rettung brauchen. Und ich glaube, das ist das, was für den Menschen in seiner Art mit am schwierigsten zu verstehen ist. Der Mensch, der möchte gern selber etwas schaffen. Er möchte gerne sagen können, ja, ich habe auch was dazu beigetragen. Ich habe das, was ich kaputt gemacht habe, wieder ganz gemacht, wieder heil gemacht. Aber das geht nicht, sagt die Bibel. Gott sagt, das geht nicht. Der Mensch kann die Trennung von Gott, die er zwar verursacht hat, kann er nicht wiederherstellen. Man kann das vielleicht ein bisschen mit der Situation vergleichen, die, in der ich und mein Freund damals im Wald waren. Wir waren in der Dunkelheit, bei uns war kein Licht. Wir hätten machen können und tun können, was wir wollten. Wir hätten keine Chance gehabt, Licht zu machen von uns aus. Die einzige Hoffnung wäre gewesen, dass Licht von außen kommt. Dass irgendjemand kommt, der Licht hat. Und genauso wenig ist der Mensch auf dieser Welt fähig, etwas zu tun, um wieder zurück zu Gott zu kommen. Wir können von uns aus nichts tun, was uns wieder zurück zu Gott bringt. Was die Trennung zwischen uns und Gott wieder aufheben würde. Und versteht mich nicht falsch. Es ist nicht falsch, wenn wir versuchen, Gottes Gebote zu halten. Es ist nicht falsch, wenn wir versuchen, nach Gottes Willen zu leben. Nein, das ist sogar sehr gut, wenn wir das versuchen. Aber es ist nicht der Weg, die Trennung zwischen uns und Gott wieder aufzuheben. Es macht uns nicht gerecht. Egal wie gut wir leben, es macht uns nicht gerecht. Und ich weiß nicht, wie es uns damit geht. Haben wir das wirklich schon verstanden? Oder versuchen wir manchmal noch, Gott mit dem, was wir tun, zu beeindrucken? Ich möchte uns ermutigen, dass wir uns immer wieder selber prüfen, wie wir diesbezüglich denken. Sind wir uns bewusst, dass wir selber nichts dazu beitragen können oder konnten, um die Beziehung zu unserem Herrn wiederherzustellen? Wenn wir denken, dass wir es selber tun könnten, dann ist das eigentlich nichts anderes als Hochmut und Stolz. Und dann haben wir Grund, Buße zu tun. Die Erkenntnis von Gottes Wesen aber, die sollte uns zu einer demütigen Haltung Gott gegenüber leiten. Wir sollten nicht von uns selber groß denken, sondern von Gott. Wir sollten nicht uns selber viel zutrauen, sondern Gott. Und jetzt könnten wir eigentlich einen Punkt machen. Ja? Wir haben gehört, Gott ist Licht, er ist vollkommen gut. Wir haben gehört, wir nicht, wir sind in der Finsternis. Wir können die Trennung zwischen Gott und uns, die wir verursacht haben, nicht wiederherstellen. Da müsste man jetzt ja fragen, ist die Situation denn hoffnungslos? Nein, das ist sie nicht, weil eben gerade Gottes Licht in die Finsternis scheint. Und genau dabei wird Gottes Licht für uns als Menschen am deutlichsten sichtbar. Dass Gott Licht ist, beinhaltet nämlich auch, dass Gott vollkommen Liebe ist. Und dass Gott vollkommen Liebe ist, heißt nicht, dass Gott jetzt plötzlich die Sünde liebt oder die Finsternis. Aber es bedeutet, dass Gott den in Sünde gefallenen Menschen immer noch liebt. Und diese Liebe Gottes zum in Sünde gefallenen Menschen kommt dadurch zum Ausdruck, dass er will, dass dieser Mensch gerettet wird. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 4 folgendes über Gott: Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Gottes vollkommene Liebe zu uns Menschen kommt also darin zum Ausdruck, dass Gott die Trennung, die wir verursacht haben, wieder heil machen will. und dass Gott Licht ist, haben wir vorher gesagt, das heißt auch, dass er allmächtig ist. Und darin wird deutlich, wir können diese Trennung zwischen uns und Gott zwar nicht aufheben, aber Gott schon. Gott ist allmächtig. Was wir nicht tun können, das kann Gott. Gott kann die Trennung zwischen ihm und den Menschen wieder aufheben. Es ist nicht so, dass die Menschen das verdient hätten. Nein, diese Zuwendung Gottes, die geschieht, weil er die Menschen liebt, weil er uns Menschen liebt. Und gerade in dieser Eigenschaft Gottes, in der Eigenschaft Gottes, dass er aus Liebe zu uns Menschen, zu uns Sündern, bereit ist, das, was wir kaputt gemacht haben, wiederherzustellen, darin wird besonders deutlich, dass Gott Licht ist. Und dieses Licht, das wurde schon im Alten Testament immer wieder schwach ein bisschen sichtbar, indem Gott zu den Propheten und auch durch die Propheten geredet hat. Man kann diese Propheten vielleicht ein bisschen mit Sternen am Himmel vergleichen. Die haben ein bisschen Licht in die Welt gebracht. Aber dann kam das erste Weihnachten. Es kam Jesu Geburt und diese Geburt ist der erste Schritt zur endgültigen Auflösung von dieser Trennung zwischen Mensch und Gott. Die Geburt von Jesus Christus ist ein Liebesakt Gottes, weil er die Trennung zwischen sich selbst und Gott wieder auflösen will. In Jesus bringt Gott das Licht zurück zu uns Menschen. Und darüber werden wir am nächsten Sonntag hören in der Predigt. Und ich will auch nichts vorwegnehmen an dieser Stelle. Ich will noch eins anfügen. Wenn wir uns fragen, wo sehe ich am deutlichsten, wo erkenne ich am deutlichsten, dass Gott Licht ist, dann ist die Antwort darauf, darin, dass er die Trennung, die wir verschuldet haben, wiederherstellt. Und wir haben heute gesehen, dass Gott Licht ist. Er ist der vollkommene, vollkommen gute Gott. Wir können ihn nie vollständig erfassen. Und gerade das, dass wir ihn nicht vollständig erfassen können, sollte uns dazu leiten, dass wir möglichst groß von Gott denken. So wie es zum Beispiel Abraham, Hiob oder Daniel getan haben. Wir haben heute aber auch gesehen, dass Gott, das Lichtsein Gottes dort am deutlichsten zum Ausdruck kommt, wo er sich zu uns hinwendet, wo sein Licht in die Finsternis scheint, wo er das, was wir kaputt gemacht haben, wiederherstellt. Und dieses Handeln Gottes begann an Weihnachten vor gut 2000 Jahren. Und darum lasst uns Weihnachten daran denken, dass es nicht wir sind, die durch eigene Anstrengung diese Trennung zwischen uns und Gott wiederhergestellt haben, sondern dass es eine Zuwendung in Liebe war von Gott selber, indem er uns durch Jesus, in Jesus Christus, das Licht gebracht hat. Ich glaube, so haben wir an Weihnachten, wenn wir Weihnachten feiern, viel Grund, Gott in Demut und Dankbarkeit zu begegnen. Und ich will diese Predigt abschließen mit einem Gebet aus der Bibel. Es ist das Gebet, das Daniel gesprochen hat, nachdem ihm Gott den Traum seines Königs gedeutet hat. Es ist ein Lobpreis. Er steht in Daniel 2, es sind die Verse 20 bis 22. Daniel fing an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Amen.